Fragen zum Ende der Welt heißt diese kleine Themenserie für alle, die heute zum ersten Mal hier sind oder zum ersten Mal im Livestream dabei. Die sollten sich die beiden Predigten der vergangenen Wochen auch noch mit anhören. Dann ist das Bild etwas kompletter, was sich euch bietet. Endzeit ist ein Begriff, der in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart mit ganz vielen Spekulationen verbunden ist. Und es gibt so Endzeitspezialisten, die haben das Thema meines Erachtens so spekulativ gemacht und behandelt, dass man manchmal den Eindruck kriegt, da muss man irgendwie, also es ist verwirrend, man sieht da gar nicht so richtig durch und das macht gar keinen Sinn, wenn ich mich da erst reindenke. Und das finde ich verheerend, weil es unglaublich wichtig ist für Christen und auch für andere übrigens zu wissen, was auf uns zukommt. Es hat mit unserem Lebensstil zu tun. Ich glaube, dass die biblische Eschatologie, so nennt man das in der Theologie, die Lehre von den letzten Dingen, nicht kompliziert ist, sondern sie besteht im Wesentlichen aus 6 Hauptaussagen. 5 davon kommen im apostolischen Glaubensbekenntnis vor, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Und ich will euch mal diese 5 Punkte vorstellen. Jesus kommt wieder, das ist das Erste und Wichtigste. Er richtet sein Reich sichtbar für alle auf, sodass es wirklich alle mitbekommen. Es gibt eine Auferstehung des Körpers, des Leibes, übrigens auch deines. Es gibt ein Gericht über alle Menschen, alle müssen sich vor Gott verantworten. Und es gibt eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Und ein Faktum taucht im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht auf und man darf sich fragen, warum eigentlich nicht? Und dieses Faktum ist die Perspektive für Israel, für das Volk Israel. Und wir haben das eben jetzt genannt, Israel in der Endzeit, die Perspektive. Und für alle, die da etwas tiefer einsteigen wollen, den möchte ich jetzt schon mal sagen, erstens, nimm dir mal Zeit, lies mal die 3 Kapitel Römer 9 bis 11. Ich werde heute ein paar Verse davon herausgreifen, Römer 9 bis 11. Oder auch im Nachgang, man kann hier hinten, also wenn du rausgehst aus dem Raum auf der rechten Seite, dann von mir aus gesehen, gibt es so einen Auslagertisch, da liegen eine ganze Reihe von diesen kleinen Heftchen da von Christen an der Seite Israels und da das, was ich gelesen habe, finde ich klasse, also sehr hilfreich, um Dinge zu verstehen und nachzuvollziehen. Also da schaut ruhig mal vorbei. Ich lese rein in diesen Römerbrief in Kapitel 11, Abvers 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Soweit mal zu diesem Text. Wie gesagt, es macht Sinn, ihn im Zusammenhang zu lesen, aber das schaffen wir natürlich zeitlich heute Vormittag nicht. Ich möchte gern 3 Fragen in dieser Predigt beantworten und den Text zugrunde legen und ein paar andere noch mit. Und die erste Frage lautet, warum glaubt eigentlich die Mehrheit des Volkes Israel nicht an Jesus, den Messias?
Und die Antwort aus diesem Text, den wir gelesen haben, lautet, weil sie verhärtet sind. Und wenn man die Frage stellt, warum sind sie denn eigentlich verhärtet, warum ist ihr Herz verhärtet an der Stelle, dann, wenn du den Zusammenhang von Römer 9 bis 11 liest, kannst du nur einen Schluss daraus ziehen und der lautet, weil Gott da auch wieder seine Finger mit im Spiel hat. Das ist nicht zufällig so. Ja, ihr Herz ist aus bestimmten Gründen verhärtet und wir lesen dann im Kapitel 3 des 2. Korintherbriefs das hier, aber bis heute so oft Mose gelesen wird und damit meint Paulus praktisch die 5 Bücher Mose, die Tora, das Gesetz, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Ja, es liegt eine Decke auf dem Herzen. Ja, ich weiß nicht, wie du das vorstellst. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man dir eine Decke über den Kopf zieht, dann siehst du nichts. Wenn man eine Decke, also bildhaft gesprochen, über dein Herz stülpt, ja, ist das irgendwie abgedeckt. Irgendwann wird die Decke weggenommen, sowohl bei dem einzelnen Menschen wie auch bei dem ganzen Volk, wenn ich die Texte richtig verstehe. Und es ist vielleicht auch manchmal so, wenn du, ja, ich weiß nicht, wie dir, wer du jetzt bist. Ich kenne manche von euch, manche auch nicht. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier. Vielleicht bist du auch schon mehrfach im Gottesdienst gewesen und irgendwie liegt da bei dir so eine Decke, das kann durchaus sein. Du hast deinen Freund mitgebracht, deine Freundin und fragst dich über die Wochen und Monate und Jahre, warum ist diese Person, die mir so am Herzen liegt, nicht in der Lage, warum schafft sie es einfach nicht, zum Glauben an Jesus Christus durchzudringen? Eigentlich müsste doch mittlerweile alles klar sein. Ja? Und manchmal sind es solche Gründe. Und Paulus sagt dann, ganz am Anfang dieser 3 Kapitel im Römerbrief, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten und dann führt er manches auf, was sie alles für ein unglaublichen Reichtum haben und sagt, warum kommen meine Landsleute denn nicht zum Glauben? Und was da steht ist, also da geht ja die Kinnlade runter, Paulus, der Apostel, sagt, wenn ich könnte, ich würde tauschen für mein Volk. Weg von Christus, Verfluchter, weg von ihm, wenn mein Volk zum Glauben an Jesus Christus finden würde. Da merkst du diese tiefe innere Not und ich meine, manchmal einzelne von euch werden das wahrscheinlich auch nachempfinden können, wenn ihre eigene Familie, ihre eigenen Leute, die ihnen so nahe stehen, wo du weißt, die werden eben nicht errettet werden, weil sie Jesus Christus nicht kennengelernt haben. Ja, und du sagst, was kann ich tun, was kann ich selber dafür hingeben? Und das ist bei Paulus ganz stark ausgedrückt und seine innere Herzenshaltung. Die zweite Antwort, die ich geben möchte, ist, und das sagt ja der Text auch, den wir gelesen haben, weil ihr Unglaube zur Rettung vieler Menschen aus den anderen Nationen führt. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, liebe Geschwister von der frommen Kante hier in Tierfeld und im Livestream, die Tatsache, dass es hier, wo ehemals der germanische Urwald Miriquidi war, Christen heute existieren. Und eine Gemeinde, ja, geht darauf zurück, dass das Volk Israel Nein gesagt hat zu Jesus. Und in großen Teilen das bis heute so tut. Sie sagen Nein zu Christus. Und dieses Nein zu Christus des Volkes Israel bedeutet das Ja für uns die Nationen. Deswegen kannst du hier sitzen, egal aus welcher Nation du kommst. Und die dritte Antwort, die ich geben möchte, stammt nicht aus dem Text, sondern sie ist das, was du im Grunde genommen seit 2000 Jahren von jüdischen Theologen, nicht nur von Theologen, immer und immer wieder hörst. Warum können sie Jesus nicht als den Maschiach den Christus erkennen? Die Antwort lautet, weil sich diese Welt nicht verändert hat. Diese Antwort wirst du immer und immer wieder finden, wenn du mal ein bisschen kirchengeschichtlich oder die Geschichte des jüdischen Volkes mal nachkramst, sozusagen in der Geschichte wühlst, was wurde da so gedacht und gesagt. Immer wieder diese gleiche Antwort. Und sie hängt damit zusammen, dass im Judentum es die sogenannte Zwei-Äonen-Lehre gibt. Also Äon, Aion, ein griechisches Wort, im Hebräischen ist es Olam. Also das Zeitalter ist damit gemeint, ja, Olam oder Äon. Und das ist übrigens ein biblischer Gedanke. Die zwei Zeitalter tauchen in der Bibel auch im Neuen Testament mehrfach auf, sowohl bei Jesus als auch bei Paulus. Und die Sicht des Judentums ist die der Olam Haseh, also der jetzige, der alte Äon, ist ein Auslaufmodell. Irgendwann ist er zu Ende, dann kommt der Messias, Maschiach, sagen die Juden, und dann beginnt mit dem Messias der Olam Haba, der neue Äon. Und der neue Äon sieht völlig anders aus als der alte. Das ist eine neue Welt, da herrscht Gerechtigkeit, da herrscht Frieden, Shalom im Olam Haba. Und wenn du dann jemanden fragst, der jüdischen Glaubens ist, der zu diesem Volk gehört und eben kein Christ ist, der wird dir wahrscheinlich diese Antwort geben. Schau doch mal zum Fenster raus. Hat sich irgendwas verändert in dieser Welt? Guck dir das doch an. Das kann doch nicht der Messias sein. Ja? Und Franz Rosenzweig, ein jüdischer Philosoph, hat so formuliert, ob Jesus der Messias war, wird sich herausstellen, wenn der Messias kommt. Tja. Es ist auch schlimm gewesen, was die Juden erlebt haben in 2000 Jahren. Nicht nur im Dritten Reich, wohlgemerkt, sondern auch quer durchs Mittelalter. Ja? Im 13. Jahrhundert, ja, spanische Verfolgung von Juden. Der Theologe Duns Scotus stellt die Frage, besorgt, ob man denn überhaupt noch ein paar Juden übrig lassen würde, dass sie auch zum Glauben kommen können, wenn Jesus wiederkommt. Stell dir das mal vor. Unter Druck der Verfolgung, weil Christen auf die Idee kamen, das Kreuz zu einer Mordwaffe umzuschmieden, und eine völlige Verirrung, muss man ehrlicherweise sagen, ja, und Juden zwingen wollte, den Namen Jesus auszusprechen, Hebräisch Yeshua, haben dann manche von ihnen zu dem Mittel gegriffen und gesagt, wir sagen nicht Yeshua, wir sagen Yeshu. Und Yeshu heißt transkribiert, also das heißt, wenn du die Buchstaben dann hernimmst, Yimach, Shemo, Vesishro, was so viel bedeutet wie sein Name und seine Erinnerung sollen ausgelöscht werden. Das heißt, weil das Kreuz, was Versöhnung schafft und schaffen kann und schaffen will, zu einer Mordwaffe gemacht wurde. Entweder du bekennst diesen Namen oder ja, haben Juden ein Zerrbild von Jesus fluchen gelernt. Das ist ja gar nicht Jesus, der dahinter stand an dieser Stelle, muss man ja ganz klar sagen. Viele, viele Dinge, die man danach berichten könnte. Wenn du das Neue Testament weiterschaust, wirst du feststellen, gerade bei den Paulusbriefen, dass mit den zwei Äonen taucht das auch auf, wie gesagt, aber es verhält sich anders. Mitten in dem alten Äon kommt Jesus, der Messias, der Maschiach, und der neue Äon, der neue Olam bricht an. Und wir bis heute, bis zum heutigen Tag, leben zwischen den Äonen. Das ist auch übrigens unser Spannungsfeld als Christen. Lies mal ein Kapitel weiter vorher, also das heißt in Römer 8, wirst du das mit Händen greifen können als erlöster Mensch in einem unerlösten Körper, in einer unerlösten Welt zu leben. Das ist nicht so einfach. Aber das ist Teil unseres Spannungsfeldes. Und das ist Botschaft des Neuen Testaments. Meine zweite Frage lautet, welche Haltung gegenüber Israel ist denn eigentlich angemessen? Und ich möchte das auch vor dem Hintergrund der Medienlage heute sagen, das heißt, da Informationen, die wir heute aus Israel bekommen, beziehungsweise über Israel aus den Medien, das wühlt ja die Gemüter auf. Es gibt heiße Diskussionen mitten in unserem Land, es gibt einen neuen Antisemitismus und vieles, vieles andere mehr. Und da stelle ich mir die Frage, welche Haltung soll ich denn als Markus Scheller zum Volk der Juden, zum Volk Israel haben? Und da möchte ich zwei Antworten geben. Die erste lautet, für Menschen deutscher Nationalität, ja, und ich gehöre dazu, würde ich Folgendes empfehlen, und ich zitiere an der Stelle Matthias Döpfner, das ist der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Presse, der im letzten Jahr im Dezember mal Folgendes in einem Interview gesagt hat: Wir sollten einfach mal für 8 Jahrzehnte die Klappe halten. Ich weiß nicht, wie der auf 8 Jahrzehnte kommt, aber ich fand die Aussage sehr sympathisch. Er hat dort in dem Interview von einem herzenskalten Antisemitismus gesprochen, der weltweit um sich greift, und hat gesagt, so sinngemäß, also wir als Deutsche sollten uns mal sehr, sehr zurückhalten, wenn es um Kritik an Israel geht. Versteht ihr, wenn die Amerikaner da jetzt mal ein Wort sagen und sagen, hör mal, so könnt ihr da nicht weitermachen, ist das was anderes, als wenn wir Deutsche das tun. Wir haben eine schwere Schuld auf uns geladen, und wenn ich mir alleine mal dieses Bibelwort aus Saraja 2 anschaue, denn so spricht der Herr der Heerscharen, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, da sind Babylon und andere Völker gemeint. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Eine Verheißung des Alten Testaments. Wer das Volk Gottes antastet, tastet seinen Augapfel an. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Und ehrlich gesagt, ich stelle mir immer mal wieder die Frage, wenn ich so ein bisschen Zeit habe, darüber nachzudenken, meine Güte, warum geht es uns Deutschen so gut? Warum ist denn nicht viel mehr passiert nach 1945, der Niedergang des deutschen Volkes, stattdessen Wirtschaftswunder im Westen? Und im Osten hat man auch nicht viel auszustehen, ehrlich gesagt. Ja. Und also die Frage stelle ich mir schon, vielleicht ist die Antwort einfach nur darin zu finden, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und wir sollten die Zeit nutzen, wo Gott unserem Volk auch gnädig ist. Für Menschen, die zu Jesus Christus gehören und an ihn glauben, würde ich noch eine andere Antwort hinzufügen wollen, nämlich die hier. Eben jetzt aus Römer 11 auch wieder. Nun wurden aber einige dieser Zweige, und dann muss ich vielleicht noch kurz erklären, Paulus verwendet dort das Bild von einem Ölbaum und sagt, aus dem Ölbaum sind jetzt Zweige ausgebrochen worden. Und er meint den Teil Israels, der nicht an Jesus Christus glaubt. Und das ist ja der Großteil. Nun wurden einige von dieser Zweige ausgebrochen und die übrig gebliebenen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ja, man hat es offensichtlich auch schon zur Zeit des Römerbriefs gehabt in Rom, Mitte des 1. Jahrhunderts. Eine Gemeinde, die am Anfang höchstwahrscheinlich aus Judenchristen bestand und dann ganz viele Heidenchristen hinzukamen. Ja, und dann diesen Zoff zwischen Judenchristen und Heidenchristen, ein Riesenthema in diesem Brief. Und Paulus macht den Heidenchristen klar, ihr habt kein Recht, euch über die anderen zu erheben, weil die das vielleicht ein bisschen enger sehen mit dem Gesetz und so. Ja, sondern seid euch bitte dessen bewusst, das ist eure Wurzel. Ja? Das ist eure Wurzel, auf der ihr steht und ihr als eigentlich Zweige von dem wilden Ölbaum seid da eingepfropft worden. Seid froh darüber, dass es so ist. Und wenn du dir mal Gedanken machst, wie viel vom christlichen Glauben darauf fußt, dass es das Judentum gibt, das Volk Israel gibt, das Alte Testament gibt, das Neue Testament gibt, was ganz viel auf das Alte Testament zurückgreift, das wird dir auf Schritt und Tritt bewusst. Das ist unsere Wurzel, die uns trägt. Wir werden heute Abendmahl feiern. Und auch das Abendmahl geht doch auf diese Wurzel zurück. Es ist hervorgekommen aus dem Pessachfest, aus dem Passamahl. Im Kontext des Passamahls zum ersten Mal gefeiert, wo Jesus dem einen neuen Sinn gibt. Und sagt mal, guck mal hier, diese Passabrot, das Brot, das ist doch mein Leib. Und den Kelch, den er nimmt, das ist doch mein Blut. Und Brot und Kelch hat man da ja, oder Kelche und Brote hat man ja im Rahmen des Passafestes auch zu sich genommen. Wir wissen ebenfalls aus dem Kapitel 11, ihre Einstellung, sagt Paulus, zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Also hier kommt ein ganz starkes Spannungsfeld zum Ausdruck. Auf der einen Seite sind sie Feinde des Evangeliums. Das ist das, was Paulus ständig erlebt, auf Schritt und Tritt. Er zieht durch die Großstädte der römischen Welt und das Erste, was er tut, er geht immer als Erstes in die Synagoge oder an den Ort, wo Juden sich versammeln, weil er der Überzeugung ist, sie sind die erste Adresse des Evangeliums. Und er erlebt regelmäßig eine große Ablehnung. Er kriegt eins aufs Dach, er wird verfolgt, er wird gesteinigt, was weiß ich nicht alles. Und er macht es trotzdem immer wieder. Das ist die erste Adresse. Und dann erst geht er zu den Heiden, wo er mehr oder oft mehr Gehör findet. Ja, da merkst du, sie sind Feinde Gottes, wenn es ums Evangelium geht, viele von ihnen. Aber sie sind, weil sie das erwählte Volk sind, Geliebte. Geliebte Gottes. Ja, also eine starke Aussage. Und Gott macht seine Berufung nicht rückgängig. Das darfst du auch für dich selber beziehen. Wenn Gott dich berufen hat, er macht sie nicht rückgängig. Ich finde, dass das Volk Israel, wenn wir auf dieses Volk blicken, dass das auch für uns eine ganz wichtige Information sein kann. Wenn ich sehe, welche Geschichte Gott mit diesem Volk macht, durch die Jahrtausende hindurch, Gott ist diesem Volk treu. Er macht es nicht rückgängig. Dann ist es doch der gleiche Gott, mit dem ich zu tun habe. Und dann ist er mir auch treu. Wie viele Gründe hätte denn Gott, sich von mir abzuwenden und von dir? Aber am Volk Israel kann ich sehen, Gott ist treu. Und was er einmal sagt, das zieht er auch durch. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist die, wann endet denn diese Zerrissenheit? Ja, die Zerrissenheit zwischen, sie sind Geliebte, weil sie Kinder der Verheißung sind, und sie sind Feinde, weil sie nicht an Jesus glauben, weil sie dem Evangelium negativ gegenüberstehen. Und die Antwort will ich geben mit der dritten Frage, beziehungsweise der Antwort darauf. Was können wir denn für das Volk Israel erwarten? Da werden manche von den Endzeit-Spezialisten wahrscheinlich jetzt sagen, na, die Schlacht von Harmagedon. Ja, also man liest ja in Offenbarung 16 und 19 von Harmagedon, eigentlich Berg Megiddo zu Deutsch. Ja, das ist ein Berg, den es heute in Israel gibt, wo da so eine Stadt auch war, eine alte Stadt Israels, Megiddo. Manche gehen davon aus, dass dort die große Endzeitschlacht stattfindet. Allerdings muss ich sagen, wenn ich die Texte lese, Offenbarung 16 und 18, 19, Entschuldigung, da lese ich von einer Schlacht überhaupt nichts. Da ist nichts von der Schlacht die Rede, sondern einfach nur, dass es einen letzten großen Aufmarsch gibt, also dass praktisch Satan und sein Gefolge dafür sorgen, dass es sozusagen einen riesen Truppenaufmarsch gibt gegen Gottes Leute sozusagen. Aber du liest überhaupt nichts mehr von einer Schlacht, sondern sie werden vernichtet durch das Wort Gottes. Da findet keine Schlacht mehr statt. Ja? Also das muss man mal ganz klar sehen in der Offenbarung. Und deswegen, ich kann zwar alle verstehen, die, wenn sie sich das Weltgeschehen so anschauen und sagen, was sich da so zusammenbraut um Israel herum und dann auch sagen oder denken, na, jetzt sind doch auch wirklich viele Zutaten schon zusammen, dass auch Jesus wiederkommen kann, ja, das wird da, verdichtet sich ja immer weiter. Jesus kann übrigens zu jeder Zeit wiederkommen, das ist für alle überraschend. Aber es ist für mich schon nachvollziehbar, dass man das im Blick behält und da wach vor, also da am Ball bleibt sozusagen und sich seine Gedanken macht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Also ich würde jetzt nicht auf irgendeine Endschlacht blicken vor allen Dingen, sondern vor allen Dingen darauf, dass es hier im Blick auf das Volk Israel heißt, ganz Israel wird errettet werden. Das ist die Botschaft für Israel. Und man kann das ja auch bestätigen aus anderen Bibeltexten, jetzt wieder aus dem Propheten Sacharja. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Ja, also Jahrhunderte vorher bekommt Sacharja diese Prophetie, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es ein römischer Speer war, der Jesus dann am Kreuz durchbohrt hat. Aber es war ja veranlasst durch die jüdischen Führer damals. Also ganz Israel wird errettet werden. Das ist natürlich eine Aussage, wo man sofort anfängt zu überlegen, ja, wie hat man sich das jetzt vorzustellen? 100% aller Menschen, die zum jüdischen Volk jemals gehörten, sind die gemeint? Oder sind die gemeint, die dann, wenn Jesus wiederkommt, leben und in dem Moment erkennen, ach, das scheint dann doch der Messias gewesen zu sein, Jesus? Ja, ist ganz Israel gemeint, dass es 100% aller jüdischen Menschen meint, die jemals gelebt haben. Also wenn man mal ein bisschen in die Auslegungsliteratur reinschaut, merkt man schon, es gibt da viele Richtungen, in die man da denkt und es ist auch nicht so einfach. Und ich würde mich an der Stelle auch überhaupt nicht festlegen wollen. Fakt ist, innerhalb des Zusammenhangs, vorher war von einem Teil die Rede, der verstockt ist und jetzt ist vom ganzen Israel die Rede. Gott ist dem ganzen Volk gnädig. Er wendet sich diesem Volk zu. Das ist die Perspektive für die Zukunft. Wir dürfen erwarten, dass das Volk Israel seinen Messias, Jesus Christus, eines Tages erkennt. Und dabei möchte ich aber eins klarstellen. Es gibt auch für Israel keinen zweiten Weg. So im Sinne von, Jesus ist zwar für alle Menschen gestorben am Kreuz von Golgatha und auferstanden, aber eben die haben einen Sonderweg sozusagen. Das stimmt einfach nicht. Also wenn du den Römerbrief liest, kannst du nur den Schluss daraus ziehen aus den ersten Kapiteln, es gibt keinen Weg an Jesus Christus vorbei. Auch für die Israeliten nicht. Ja. Er macht ja völlig klar, Paulus, an Römer 3, alle Menschen sind von Gott abgewichen. Da gehören auch die Juden mit dazu, obwohl sie das Gesetz haben. Und das ist doch, wie ich finde, eine starke Aussage. Das heißt, also wie immer wir uns das auch vorstellen, eins ist völlig klar, auch die Errettung des Volkes Israel ist an die Person Jesus Christus gekoppelt. Es wird nur über die Person Jesus Christus laufen. Es gibt keinen Weg an Christus vorbei. Und das wird ja ausgedrückt in Johannes 14, Vers 6, auch viele werden diesen Bibeltext wahrscheinlich sogar kennen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine ziemlich intolerante Aussage, die Jesus da macht. Versteht ihr? Wenn er sagt, es gibt keinen einzigen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Das gilt für alle. Das gilt für dich, wie für mich, für alle, die hier zuhören. Du hast keinen anderen Weg zu Gott. Wenn es um deine Rettung geht, ist Gott kompromisslos und intolerant. Wenn es um die Rettung seines Volkes geht, ist Gott intolerant. Ja? Und er hat Großes mit diesem Volk vor. Und das ist meine Hauptperspektive, wenn ich auf Israel heute blicke. Auch wenn ich nicht jede Frage beantworten kann, auch wenn ich nicht jede Entscheidung, die der Staat Israel trifft heute, für richtig finden muss, aber die Perspektive darauf, Gott ist seinem Volk gnädig und er geht mit ihm seine Geschichte weiter, so wie er mit mir seine Geschichte weitergeht, ist für mich der entscheidende Punkt. Ich möchte gern einen Text noch lesen oder zwei einblenden und ich darf schon mal das Musikteam bitten, mit nach vorn zu kommen. Wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen singen und dieser Text aus Jeremia, dem Propheten Jeremia aus dem Alten Testament, Jeremia 23, wo es also folgendermaßen heißt. Und ich selbst, und gemeint ist Gott, ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Marco hat letzte Woche von der Diaspora des Volkes Israels gesprochen, von der Zerstreuung unter die Völker. Und jetzt ist hier davon die Rede, und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Nationen, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Und aus dem Neuen Testament, Johannes 10, Vers 11, wo Jesus Christus höchstpersönlich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.